Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 108. Episode Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und heute geht es mal wieder um Fußball, um Bundesliga, um Fußball und Bundesliga. Und dafür habe ich mir den Mann wieder mal rangeholt, der mit mir über Fußball und über die Bundesliga redet. Hallo, Oliver Forster.
Ich grüße dich ganz herzlich. Ich finde ja Episode schon mal ganz großartig. Ne? Also nicht Folge, sondern Episode. Das hört sich so, ja, ist episch sozusagen.
Es hat was von Star Wars, ja. Wer von uns beiden ist Darth Vader?
Ich bin überhaupt kein Star Wars-Fan. Das ist wirklich etwas, was nie an mich rangegangen ist. Selbst als ich Kind war und dann fing ja das an mit Krieg der Sterne und so weiter. Und ich war nie der Science-Fiction-Man und das bin ich bis heute. Ich bin irgendwie immer so in der Realität geblieben, was auch nicht so schlecht ist.
Ich persönlich finde ja, dass Star Wars nichts mit Science-Fiction wirklich zu tun hat, außer dass es in so einer Weltraumsituation spielt. Eigentlich ist es ja nur so eine Analogie zur Welt, in der wir wirklich leben, ne? Böse gegen Gut und so, und dass sich das manchmal vermengt.
Du kannst diese Gedanken besser transferieren als ich. Das weiß ich. Das macht dich auch aus. Großartig. Ja? Also, es gibt schon Leute wie mich, die sind dann wahrscheinlich zu einfach dazu. Ja?
Nö. Mensch, Olli, wie geht's dir?
Dankeschön, sehr gut. Alles fein.
Fein. Wir haben uns verabredet.
Ein bisschen kalt, ne? Ein bisschen kalt, wenn ich rausgucke hier in München.
Hier auch Berlin.
Immer noch ein bisschen Restschnee und minus ein Grad und so weiter. Also es ist nicht schön.
Braucht kein Mensch. Aber mir wird warm ums Herz, wenn ich daran denke, dass ich jetzt mit dir eine Halbzeit lang über Fußball sprechen darf. Deswegen, heute ist das Konzept wirklich nur 45 Minuten, die Zeit läuft. Jetzt, sie läuft. Olli, Fußball. Wir hatten uns im Dezember mal gesprochen und haben gesagt, komm, lass mal hier was über Rückschau Bundesliga. Und du so, ja, aber wir müssen über die WM reden. Und ich so, nee, ich will nicht über die WM reden. Das boykottiere ich, diesen Scheißdreck. Und du hast gesagt, ja, aber es geht nicht. Also dann im Januar. Ich so, okay, dann im Januar. So, jetzt sind wir da. Jetzt können wir aber auch ein bisschen rückschauen auf die Hinrunde. So ganz kurz. Lass uns kurz ein bisschen Bundesliga machen und dann einfach, ja, Freestyle, wie wir verabredet haben.
Sehr, sehr gerne. Wir können auch nochmal über die WM reden, ne? Über das, was da passiert ist. Aber da ist so viel geredet worden.
Genau.
Und es war am Ende, aber vielleicht noch eines, ja. Ich glaube, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, dass wir uns, egal was wir da tun und so weiter, dass wir uns nicht zu den Moralaposteln der Welt aufbauen. Ich glaube, man hat gesehen, dass das Rangehen der ganzen deutschen Nation, glaube ich, echt nicht richtig war. Nicht unangemessen, aber nicht richtig. Ja? Und im Nachhinein eine sehr traurige Veranstaltung. Und ich habe so Horrorbilder im Kopf, diese Nancy Faeser da mit dieser an Peinlichkeit nicht zu überbieten, wenn man denkt, was wir früher und auch heute teilweise für gute Politiker haben, die einfach mit ihrer Geste oder mit ihrer Mimik etwas machen und sich nicht dahinstellen müssen. Also sind so peinliche Bilder. Dazu kommt das peinliche Ausscheiden unserer Mannschaft. Ganz miserable Kommunikation bei dieser Weltmeisterschaft. Natürlich auch sportliche Fehler, auch Coaching-Fehler, auch Nominierungsfehler, aber das würde jetzt zu weit führen. Insgesamt einfach keine richtige Haltung. Wir müssen und sollen uns, und das ist ganz wichtig, engagieren als Land. Ja, wenn wir haben so unfassbare Probleme. Ich habe gestern Abend TTT geguckt, wo es um den Iran nochmal ging und so weiter. Wir müssen uns engagieren und wir müssen Haltung zeigen. Aber wir müssen auch dann manchmal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen Und diese Nummer mit Katar und dieses so dermaßen verurteilen. Ein Land, das man sicherlich beobachten muss, aber nicht so, wenn dort dann eine Sportveranstaltung stattfindet, warum auch immer sie stattfindet, es so ins Abseits zu stellen und so, wie ich finde, negativ präsentieren, war mir am Ende peinlich. Und das Bild mit der Frau Faeser ist für mich die Peinlichkeit Nummer eins und die steht eigentlich überall.
Tja, da sind wieder so, ja, du legst wieder dicke Wurst aufs Brot, ne? Aber was sage ich dazu? Also mich stören so zwei Sachen. Erstens, dass man die WM so vom Ergebnis her aus interpretiert, ja, also von hinten auf interpretiert. Dass wir gar nicht mehr über die Probleme der FIFA am Ende gesprochen haben, sondern über One Love Binden, über ach ja, guck doch mal in den anderen Ländern, da feiert man die WM, da ist das ja alles so toll, wo ich denke, naja, das sind alles Länder, die haben bei sich so viele Probleme, wenn du dir die Argentinier anguckst, da ist ja wirklich auch vieles im Argen und ich glaube, dass diese WM von der Vergabe her mit allem drum und dran einfach scheiße war. Da kann niemand, der nicht gerade Uli Hoeneß oder Rummeniger heißt, sagen, das ist alles toll gewesen. Das stört mich auf der einen Seite. Oder auf der anderen Seite natürlich, wie schafft man es, wenn man dann schon mal dahin fährt, wenn man ja Sportler ist, wenn man da irgendwie an einem Turnier teilnehmen will, wenn man irgendwas gewinnen will, wie schafft man es, das sportlich auch umzusetzen? Und da ist natürlich die Frage, also entweder gehe ich nicht dahin und boykottiere das, auch als Sportler, oder ich mache Sport. Aber das Problem war ja, dass man vorher Versprechungen gemacht hat, dass man auch Erwartungen in diese Mannschaft gepackt hat, die sie gar nicht erfüllen konnte, weil das sind am Ende des Tages in der Mehrheit eher einfache junge Männer, die gut Fußball spielen können. Aber bitte, bitte, lass die nicht irgendwas mit Politik machen und großspurige Ankündigung von Manuel Neuer. Ja, wir werden da einen Stempel aufdrücken und dann halten sich den Mund zu. Es ist, und das war ja nicht mal ein Protest gegen das Menschenrechtsvergehen in Katar, was ja auch in Oman oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten genauso ist. Also es gibt ja auch da große Probleme mit Menschenrechtsverletzungen. Siehe diverse Berichte von Amnesty International. Aber dann vorher was anzukündigen.
Was? Dass wir da müssen wir, das will ich nochmal sagen, das ist ja vollkommen klar, dass wir da dagegen vorgehen müssen. Aber mich störte, dass wir nicht in der Lage sind, einen Schritt auf dieses Land, nicht auf die FIFA, das ist ein ganz anderes Problem, ein ganz großes Problem. Und Infantino ist genauso wie Frau Faeser an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Also da waren ja zwei auf diesem Foto. Ne? Also die kannst du beide in einen Sack stecken. Für mich war dieses, dass wir, weil ich das gelernt habe, weil ich ein einfach offener Mensch bin und dass wir, wenn wir anderen Kulturen begegnen, dass wir den anderen Kulturen gegenüber auch Respekt zollen müssen. Und ich erinnere mich als Kind, wenn wir nach Italien gefahren sind, dann durfte meine Mutter keinen Rock anziehen, wenn wir in einen Dom gegangen sind, in eine Kirche zum Beispiel. Und das haben wir akzeptiert. Und das war für uns in Ordnung. Und ich glaube, so müssen wir wieder lernen, auch andere Kulturen, andere Länder zu akzeptieren. Und für mich war die Flut an Dokumentationen, die sich so krass gegen die Kataris gestellt haben. Und der Gipfel und die schlimmste aller Dokumentationen empfand ich das, was der Kollege Breyer gemacht hat vom ZDF, in einem ganz brutalen Boulevard-Stil, eben die zwei Aussagen da rauszuhauen und auch zu bekommen. Also zum einen, dass sie ein Problem mit Homosexualität haben, und dass sie ein Frauenbild haben, das natürlich rückwärtsgewandt ist. Das wussten wir aber. Und dass das in einer ZDF, in einer öffentlich-rechtlichen Dokumentation als einziges übrig bleibt, von Leuten, bei denen er zu Hause eingeladen war, die ihm die Tür geöffnet haben, die eine Gastfreundschaft angeboten haben, das empfand ich als widerlich. Also wirklich widerlich. Und es kommt ja jetzt, irgendwann gibt es ja wieder die Fernsehpreise und so weiter. Und ich, wenn dafür dann auch noch ein Fernsehpreis ausgelobt wird, dann sage ich, Leute, jetzt sind wir endgültig im Irrenhaus gelandet. Für mich Gastfreundschaft ganz, ganz entscheidend. Und für mich, das, was wir können, ist doch auch, dass wir aus unserem Land heraus transportieren müssen, dass wir denen etwas hinlegen, dass wir sagen, Freunde, wir finden das scheiße, was ihr macht mit eurer Haltung zur Homosexualität beispielsweise. Wir machen das anders seit vielen, vielen Jahren und wir sind sehr gut damit gefahren. Und gebt denen doch lieber was an die Hand und gebt denen doch was Positives an die Hand und nehmen sie in den Arm, in Anführungszeichen, und sagt, schau mal, wollt ihr nicht 3-4 Schritte mit uns gehen und dann geht das nämlich in die richtige Richtung. Aber nicht mit dieser Moralkeule eines Landes, die diese Moralkeule gar nicht schwingen kann. Wenn
das
wir
Problem,
an unsere Vergangenheit denken,
das wir Problem ist diese die FIFA. Nicht. Das Problem ist die FIFA. Das da Problem ist der ganze Apparat. Das ist diese Abhängigkeit von den afrikanischen, asiatischen Staaten, die Infantino bündelt. Und das ist das Problem. Auch das die ist nächste vollkommen WM. Klar.
Wir hätten auch nie eine, ich rede mich in Rage, wir hätten natürlich auch aufgrund der, schon für mich war schon die Vergabe nach Katar natürlich aus Menschenrechtsgründen, aber auch aus rein geografischer Sicht, dass da so ein ganz kleines Land mit eigentlich keiner Fußballvergangenheit und keiner Fußballkultur eine Fußballweltmeisterschaft, die alle 4 Jahre stattfindet, also die ein Ereignis ist, das jetzt nicht irgendwie jede Woche daherkommt, ja, und das auch nicht jedes Jahr daherkommt. Ich glaube, dass es falsch war, eine Weltmeisterschaft, oder ich glaube nicht nur, ich bin überzeugt davon, dass es falsch war, eine Weltmeisterschaft dahin zu geben. Das siehst du ja auch an dem, wer kann sich erinnern, wie diese Stadien hießen. Da ist ja auch kein Stadion irgendwo aufgeladen gewesen. Also Wembley, Maracana, Olympiastadion Berlin, was weiß ich, Olympico in Rom Camp Nou oder was auch immer. Ja, da ist ja keins aufgeladen gewesen. Und es ist auch nach der ganzen Geschichte nichts geblieben von diesen Stadien. Also wir haben ein geiles Finale gesehen, aber ich glaube, 99,9% der Menschen, die das gesehen haben, wissen nicht, in welchem Stadion das stattgefunden hat.
Ich habe das Spiel übrigens nicht gesehen. Also ich kann dir noch nicht mal was dazu sagen. Aber worauf wir tatsächlich, weil wir auch noch mal ein bisschen jetzt zurückschauen, das haben die Leute ja auch nicht angenommen. Du hast mir ja mal gesagt, solche Einschaltquoten, das ging in den Keller im Vergleich zu anderen Sachen. Also das ist ja das, worauf auch das ist ja meine Motivation von meinem Boykott gewesen, dass die Leute nicht einschalten, dass die Werbepartner der FIFA merken, damit lässt sich nicht so gut Geld verdienen, weil das ist doch das Entscheidende, dass die Sponsoren sagen, da machen wir nicht mit. Aber die meisten haben ja mitgemacht und deswegen macht die FIFA ja auch weiter, weil sie sind ja genau von dem Geld auch abhängig.
Die Masse in Deutschland hat nicht eingeschaltet. Also ich glaube, die Leute, die normalerweise nicht gucken, haben nicht eingeschaltet. Das konnte man auch halbwegs, es ist immer relativ schwer mit der Fernsehforschung, das 100% rauszukitzeln. Es gab natürlich verschiedene, zum einen Ablehnung, Boykott, das war ein Teil, aber es war auch ein Teil dieser Event-Menschen, die halt eine Weltmeisterschaft halt dann auch im Sommer mit Bratwurst am Grill und ein bisschen Public Viewing genau. Und wir gucken halt auch und so weiter. Ne? Also diese Bewegung, diesen Move gab es ja auch nicht. Es war kalt in Deutschland und es gab kein Public Viewing und keiner hat auch was gemacht. Keine Unternehmen haben sich dahingestellt und gesagt, wir machen irgendwie eine große Veranstaltung oder sowas. Am Ende des Tages, ich glaube, jetzt haben wir auch lange genug darüber geredet.
Ja. Aber einen Punkt will ich noch machen.
Ja, unbedingt. Ich wollte nur meinen Unmut über unsere, wie ich finde, falsche Haltung zum Ausdruck bringen.
Naja, was mein Unmut ist, es wird jetzt im Nachhinein vorgehalten, schaut mal, die anderen Länder haben alle diese WM gefeiert. Das war für alle ein Fest. Nur die biestigen Deutschen saßen da und wollten Boykott machen. Und das Problem wäre so nicht gewesen. Man würde die Geschichte jetzt nicht so erzählen, wie sie erzählt wird, wenn die Deutschen nämlich im Achtelfinale gewesen wären. Wenn die Japaner einen Ball in der Torauslinie dahinter gehabt hätten und nicht mehr dieses eine Tor geschossen hätten, wenn Deutschland vielleicht im Achtelfinale, weiß nicht, gegen wen die Japaner da gespielt haben oder ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht gesehen, wenn sie ins Viertelfinale gekommen wären und dann mit Pauken und Trompeten glorreich im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen, was sich Brasilien ausgeschieden wären, weil die einfach dann...
Wir hätten aber gewonnen gegen Marokko und Kroatien, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. und dann würde man diese Geschichte gar nicht erzählen. Dann würde man sagen, na guck mal, die sind mit ihrer Haltung ja ins Achtelfinale, kommen vielleicht sogar Halbfinale. Aber so mit dem Ausscheiden erzählt man das alles ganz anders. Und man stellt uns deutsche Boykotteure jetzt da als, naja, schaut mal, ihr habt ja für eine schlechte Stimmung gesorgt, deswegen sind wir nicht weitergekommen. Und das stört mich so ein bisschen im Nachhinein. Lass uns über Dinge reden, die richtig schön sind. Ja, das Brot und Butter von uns beiden. Die Bundesliga.
Brot und Spiele.
Meinetwegen. Tut ja manchmal auch ganz gut, im Fernseher einzuschalten und nicht Nachrichten zu gucken, Fußball zu gucken. Erstmal, du warst ja am Wochenende in Hannover.
Ja, ich war in Hannover, war sehr schön.
War
40.000
geil.
Leute, Samstagabend, Topspiel. Das ist ja ein wunderschönes Event, das wir da immer haben. Also Event ist das falsche Wort, ein Ereignis. Es hat sich auch jetzt, die Leute nehmen das total an, diesen Samstagabend. Auch live im Fernsehen und so weiter. Für uns ist es toll, tolles Recht für Sport 1. Wir tragen das total gerne. Auch nur positiv, ne? Also es ist also nicht so wie früher bei den Montagsspielen, da hingen immer irgendwelche Plakate, scheiß DSF früher oder scheiß Sport 1 oder was weiß ich. Wir waren ja gar nicht zuständig und verantwortlich dafür, hatte ja die Deutsche Fußballliga mal dieses Recht erfunden, nicht wir. Aber ist ja egal. Wir erleben einen sehr großen Zuspruch und also als Fernsehleute. Und was ich am Samstag wieder erlebt habe, waren 10.000 rote Teufel aus Kaiserslautern, die nach Hannover gekommen sind, eine unglaubliche Stimmung gemacht haben. Eine fantastische Choreo von Hannover 96. Es ist wieder da abgelichtet worden, worüber ich immer spreche, weswegen ich sage, dass unsere Bundesliga die beste Liga der Welt ist. Und das hat nicht nur was mit dem sportlichen Faktor zu tun, darüber kann man natürlich sprechen, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Verein in England, der stärker ist, den einen oder anderen Verein in Spanien, der mithalten kann oder auch manchmal auch dann schon stärker war. Aber mir geht es immer um das Gesamtpaket. Und das Gesamtpaket ist einfach diese unfassbare Wucht dieser Leute, die rausgehen und die rausfahren und die 400, 500 Kilometer auf sich nehmen, um bei ihrem Verein zu sein und diese Tradition leben. Und das war ein so schönes Erlebnis am Samstagabend wieder. Und es ist natürlich, hätte auch Hannover 96 gewinnen können, wäre dann auch vollkommen cool gewesen, weil auch die haben eine große Tradition. Aber wenn man denkt, was in der Pfalz los ist, ich kenne das, weil ich lange in Frankfurt gelebt habe, dann oft beruflich in Kaiserslautern war, ich kenne diese Ecke relativ gut. Wenn man sich vorstellt, was da los ist, das ist schon fantastisch. Und das ist unsere Wucht. Das ist Bundesliga und zweite Liga und auch dritte Liga. Das ist das, was unseren Fußball so groß macht und so toll macht und so fantastisch macht. Ich will auch nur eins sagen, gab dann danach Angriffe irgendwo via Twitter und was weiß ich gegen den Torwart von Kaiserslautern, gegen Lute. Das ist scheiße, das sollen sie lassen. Das soll jeder lassen. Das braucht nicht aus diesem dunklen Raum da irgendwie so eine Scheiße fabrizieren. Aber mitfahren und begeistert sein und feiern und Das ist der deutsche Fußball und das macht den deutschen Fußball so geil.
Du hast vor ungefähr einem Jahr gesagt, wir brauchen keine großen Milliarden. Wir brauchen Bundesliga, wir brauchen ein bisschen weniger von allem. Und sich darauf zu konzentrieren, geh mir in der Hinrunde in der Bundesliga auch genauso. Also was will ich denn sehen? Ich möchte Bayern sehen gegen Gladbach oder Union gegen Hertha oder Frankfurt gegen Mainz oder so. Das reicht mir. Wirklich,
yes.
Ich brauche diesen ganzen Klimbim nicht, diesen aufgeblasenen Mist brauche ich nicht.
That's it. Und wir sehen doch, wie gelangweilt letztendlich wir sind, wenn wir so eine Hinrunde in der Champions League angucken. Was reißt einen in der Hinrunde der Champions League wirklich? Jetzt, wenn es zu diesen K.O.-Spielen kommt, ist es eine andere Geschichte. Das ist dann schon geil, ne? Wenn PSG gegen Bayern spielt oder Neapel gegen Frankfurt oder Dortmund gegen Chelsea und so weiter. Das sind Sachen, das ist dann okay. Ja, da mache ich mit. Ja, weil das ist dann Hin- und Rückspiel und dann knallt es und ja, großartig. Aber das Salz in der Suppe, das wir brauchen. Ja, wir brauchen diese unsere Fußballkultur findet in unseren Städten statt. In Köln, wo die Begeisterung riesig ist. In Hamburg, wo in der zweiten Liga 58.000 Leute kommen. In Frankfurt, wo wir alle diese Bilder in Erinnerung haben nach dem Europa-League-Sieg und davor, ein paar Jahre vorher mit dem DFB-Pokal-Erfolg. Das ist unsere Fußballkultur. Und das ist geil und das macht es spannend. Wir müssen natürlich gucken. Wir dürfen nicht aufhören, unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten zu wollen. Aber die Wettbewerbsfähigkeit erhalten wir nicht nur, indem wir noch mehr Kohle und noch mehr raushauen und so weiter. Wir haben ein nach wie vor ein Ungleichgewicht. Auch in meiner Branche, ja, zum Beispiel was die Rechtekosten angeht. Es ist viel zu viel. Es wird gespart dann bei den Sendern und Anstalten an allem Möglichen, also an Personal, an Gehaltskosten, und damit muss gespart werden, weil das alles gar nicht mehr refinanzierbar ist, weil die Rechte zu teuer sind. Und das muss reguliert werden. Wir müssen eine Normalität finden. Wir müssen das geil machen, was auch geil ist und was toll ist. Und das dürfen wir auch toll zeigen. Und wir dürfen dann so ein Spiel wie Hannover-Kaiserslautern beispielsweise, ne, wo 10.000 Lauterer mitfahren, das können wir feiern. Und das ist das, was wir brauchen und das, was uns groß macht.
Wo du gerade sagst, dieser Champions-League-Wettbewerb ist bis zur Vorrunde total langweilig, gebe ich dir total recht. Was denkst du denn über die Champions-League-Reform? Weil wenn du dir den Modus ja mal anschaust, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast und durchgespielt hast, was dann da am letzten Vorrundenspieltag passiert, da ist ja sozusagen diese große Tabelle mit, glaube ich, 36 Mannschaften, die nicht alle gegeneinander spielen, aber wo es wirklich am letzten Spieltag dann tatsächlich nochmal für alle irgendwie spannend sein kann, über irgendeine Linie zu kommen und dann in irgendwelche Playoffs zu kommen. Was denkst du darüber?
Alles, was das spannender macht, ist okay. Ich muss mir das im Detail dann auch nochmal angucken. Aber es scheint so, dass das okay ist. Auf der anderen Seite ist es weiter aufgeblasen. Ja? Ich glaube, dass, und du musst doch auch, wir reden doch nicht über die Fans von Bayern München. Es gibt viele Fans von Bayern München. Und wir reden über Borussia Dortmund auch nicht nur. Wir reden doch auch über Magdeburg. Wir reden doch auch über Dresden. Wir reden doch auch, die sind da nicht beteiligt. Die spielen da nicht mit. Die spielen da auch keine Rolle. Ja? Ne? Also die freuen sich vielleicht, wenn es irgendwann mal das Wunder von Magdeburg gibt und man das DFB-Pokalfinale gewinnt und dann auf einmal in der Europa League spielen darf. Was hoffentlich, also für Magdeburg, Dresden, für alle kleineren und so weiter, für Kaiserslautern und wie auch immer, gerne mal wieder passieren soll. Aber nochmal, wir müssen in Deutschland alle einfangen, alle großen Städte, alle großen Vereine, alle Traditionen. Das ist mir viel wichtiger als über diesen europäischen Wettbewerb, von dem ich glaube, dass er natürlich seine Berechtigung hat. Großartig, toll. Es ist ja auch klasse, dass das stattfindet. Ja? Und wir merken ja auch, dass das Interesse grundsätzlich da ist. Aber das kann nicht die Basis sein. Das meine ich.
In der Hinrunde hatte es ja einige Überraschungen gegeben, die sich jetzt scheinbar fortsetzen. Union Berlin beispielsweise waren zwischenzeitlich Tabellenführer, wo alle dachten, ja, ist ja nur so eine Momentaufnahme.
Nächste Woche wieder.
gucken wir mal.
Könnte sein.
Ja, und es ist ja auch bei das Spitzenspiel in München. Also das da bin ich auch mal ausnahmsweise vor Ort und guck mir das mal in München an, wie die Unioner sich da schlagen. Aber es ist ja absoluter Wahnsinn. Also ich erinnere mich an unser Gespräch von vor 4 Jahren, wo du sagtest, ja, Union erste Saison bleiben sie drin, zweite wird schwer, da steigen sie wahrscheinlich gleich wieder ab. Und jetzt sind sie im 4. Jahr dabei, sind jetzt ein Punkt hinter den Bayern. Also musst du dich da auch manchmal kneifen?
Ja, natürlich muss ich kneifen. Das ist mit Behrendt, mit Renault, mit Geraldo, Becker und was weiß ich. Also das sind ja alles so Namen gewesen, die man, klar irgendwie als Insider kannte oder irgendwann mal schon gehört hatte, aber weißt du, Ersatztorwart, Eintracht Frankfurt und so weiter. Weißt du, also die Zusammenstellung dort. Aber diese Arbeit, die ein Fischer da leistet mit all den Leuten, die da drumherum sind. Ich kann immer nur wieder sagen, ich ziehe so dermaßen den Hut davor, nicht weil sie jetzt im Moment weiter sind, sondern weil sie über so viele Jahre jetzt schon nach oben, also über den Aufstieg, immer einen Schritt weiter nach oben gekommen sind, in Europa unterwegs waren. Ich erinnere mich, ich habe, glaube ich, das erste Spiel, Qualifikationsspiel zu dieser Conference League war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von Union übertragen, das in Helsinki stattfand.
Im Olympiastadion, ja.
Im Olympiastadion in Helsinki. Und wie begeistert, also wie fröhlich, wie stolz, wie voller Liebe die waren. Und das hat sich ja fortgesetzt. ich glaube nicht, dass man als Fan von Union Berlin, und ich glaube auch, dass das kein einziger macht, jetzt davon träumen sollte, dass das jetzt jedes Jahr da irgendwie in der Region Platz 2, Platz 3 in der Bundesliga so weitergeht. Ich glaube, dass es im Moment eine Momentaufnahme ist. Ich glaube nicht, dass Union so stark ist, das tatsächlich zu halten. Aber es ist trotzdem fantastisch, wie das über Jahre schrittchenweise noch mal besser wird und noch mal besser wird. Und das ist halt auch das, was eben in Deutschland auch erreicht werden kann. Das ist schon großartig, definitiv.
Lass uns nicht über das zweitwichtigste Thema am Wochenende sprechen, die Bobic-Entlassung, sondern über die Hockey-Weltmeisterschaft. Nein, Quatsch, war ein Scherz. Hertha BSC als Frankfurt-Kenner. Freddy Bobic, du solltest ihn ja wahrscheinlich auch ein bisschen näher kennen. Hat er sich
ich kenne ihn gut, ja.
Hat er diese Aufgabe überschätzt?
Nein. Ach, mein Freddy ist so dermaßen im Business und auch so dermaßen engagiert gewesen. Ich habe irgendwie gelesen, dass man ihm vorgeworfen hat, er hätte zu viel für Sponsoren-Sachen gemacht, so in eigener, so auf eigenes Geläuf sozusagen, oder zu viel als TV-Experte gearbeitet und so weiter. Ich weiß, dass er sich extrem engagiert hat für Hertha BSC. Dass es für ihn auch eine ganz wichtige Angelegenheit war. Und er das, glaube ich, sehr, sehr gerne fortgesetzt hätte. Wenn ich das richtig beurteile, prallen da im Moment zwei Welten aufeinander, so ein Stück weit. Und man hat bei Hertha gesagt, man geht nicht nur einen Schritt zurück, sondern zwei, drei, vier Schritte zurück. Wenn es dazu führt, dass dieser Verein seine Identität findet, die er seit so vielen Jahren sucht, dann ist es vielleicht gar kein so falscher Move. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das gelingt. Ich kann das im Moment noch nicht festhalten.
Da brennt doch alles. Also ich meine, jetzt in der Situation einen Präsidenten zu haben, der sich in dieser ganzen Szene an Geschäftsführern, an Präsidenten, Trainern und Offiziellen eigentlich gar nicht so richtig auskennt, übernimmt jetzt sozusagen die Verantwortung für die Entlassung seines Sportdirektors mitten in der Saison. Ob man das jetzt richtig oder falsch findet, weiß ich nicht. Will ich jetzt nicht bewerten, aber diese Ausdünnung des Kaders, ich habe das Gefühl, mit jedem Transfer wird der Kader noch schwächer. Nichts wächst zusammen. Jeder, der irgendwo mal gut war, dann zu Hertha geht, wird schwächer. Das ist doch ein fataler Umstand dort. Also ich sehe für Hertha fast noch schwärzer als für Schalke. Bei Schalke kann ich mir eher vorstellen, dass die irgendwie noch einen Kick kriegen und da rauskommen.
Ich glaube, ich habe die beide nächstes Jahr, 20.30 Uhr, Samstagabend. Ist nicht so schlecht, dann bin ich in Berlin, Samstagabend ist eine großartige Dienstreise.
Ja.
Großartig.
Schön.
Große Vorfreude.
Dann ja, sitzt du Montag noch hier, das ist auch gut.
Man darf doch auch mal persönlich seine Dinge in den Vordergrund stellen, nee, Spaß beiseite. Ich bin bei dir, ich sehe für Hertha, also kurzfristig zumindest, sehe ich sehr, sehr schwarz. Auch wenn der Sandro noch da ist. Ja.
Noch. Hast du das gesehen? Um 18.15 Uhr sagt er, Sandro Schwarz kriegt eine Garantie. Zwei Stunden später ist er entlassen. Also da gibt es kausale Zusammenhänge, würde ich sagen.
Also ich denke, dass diese Trainerfrage in Berlin natürlich gestellt werden wird. Wenn das noch ein, zwei Wochen so weitergeht, wird sich da etwas tun. Ich weiß nicht, was sie dann machen, wen sie dann holen. Na,
Felix, klar, Felix.
Ob der Felix dann tatsächlich nochmal da hinkommt. Ja, das würde aber jetzt nicht passen zu diesem Kurs. Wir fangen jetzt an zu sparen und so weiter. Weil für Felix musst du wieder richtig hinlangen. Dann musst du vielleicht wirklich sagen, vielleicht ist das wirklich der Weg, den Hertha gehen kann. Dann musst du vielleicht wirklich sagen, wir hauen uns runter und wir fangen neu an.
Ja? Hertha war immer dann in den letzten Jahren, also ich kriege das ja hier in der Stadt auch mit, immer dann am euphorischsten, wenn sie in der zweiten Liga gespielt haben, wenn sie Spiele gewonnen haben. Da war das Olympiastadion voller Euphorie, das war für Zweitliga-Verhältnisse erstaunlich voll. Also ich kann mir fast gar nichts Besseres aktuell vorstellen, als dass Hertha in der zweiten Liga ein, zwei Jahre bleibt oder auch den HSV-Move macht, aber eben nicht mit diesem, oh, wir sind nicht aufsteigbar und so, sondern ey, das Olympiastadion kenne ich noch aus den 90er Jahren, war ein klassisches Zweitligastadion. Das war ein Zweitligaverein und die Geschichte von Hertha hat immer gezeigt, entweder sind sie ganz weit oben oder immer im Kampf gegen den Abstieg.
Es wird ja dann trotzdem Spiele geben, die ein volles Olympiastadion bringen werden. Ich denke da nur, wenn Hertha gegen Rostock spielt beispielsweise, dann sind da auch
75.000. Dynamo auch, ja.
Auch bei Dynamo wird so ein, zwei Spiele geben, die ganz viele Menschen da dann auch mobilisieren und ganz viele Leute da ins Stadion bringen. Nein, rein sportlich gesehen glaube ich, dass man echt fast damit rechnen muss, dass Hertha neben Schalke, ich glaube, dass das, was im Moment da sich abspielt auf Platz 17 und 18, dass sich das auch bis zum Ende hinsehen wird. Im Moment sehe ich da keinen großen Hoffnungsschimmer. Weil ich immer auch schon weiß, diese Augsburger, die da immer mit hinten drin stehen, die gewinnen dann ein, zwei Spiele, wo du nicht damit rechnest, und dann sind die wieder weg, ja, und bleiben dann wieder drin. Ich halte Stuttgart für die am besten besetzte Mannschaft im Keller. Glaube auch, dass das auf Sicht fruchten wird, was Labbadia macht. Und dann haben wir noch den VfL Bochum mit dabei. Gut, und unter den dreien, ne, Schalke, Hertha und Bochum, wird sich dann abzeichnen, wer direkt runtergeht und wer das Glück hat, in der Relegation möglicherweise gegen Heidenheim spielen zu dürfen oder gegen Kaiserslautern spielen zu müssen.
Na, also ich glaube, diesmal steigt Heidenheim auf. Ich glaube auch, dass ich glaube tatsächlich Darmstadt, Heidenheim, das ist meine Prognose. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Lautern Platz 3 noch schafft. Allein weil nächstes Jahr Sport 1 ja ein paar tolle Übertragung bekommen soll, ja.
Dann hat die Bundesliga ein, glaube ich, ein Problem mit Darmstadt, Heidenheim, Wolfsburg, Hoffenheim und noch ein paar.
Aber dann ist es so.
Ja? Dann haben wir die Verzwergung der Fußball-Bundesliga.
Ach ja, das höre ich auch immer wieder. Ich finde das total blöd. Verzwergung, also ich mag ja sportliche Qualität, und wenn die in Heidenheim besser ist als in Kaiserslautern, Hamburg oder so, dann möchte ich doch lieber Frank Schmidt in der Bundesliga sehen als ein pfeifendes Volksparkstadion. Also sorry, also wer absteigt, steigt ab, hat es verdient, und wer aufsteigt, steigt halt auf, und dann ist es halt eben Darmstadt oder Regensburg oder so. Aber nochmal zum Thema Spannung, das ist ja, finde ich, dieses Jahr in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga so geil wie schon lange nicht mehr. Also in der ersten Liga trennt den ersten und den fünften, glaube ich, 3 Punkte oder so, Maximum 4 vielleicht. Ja, und in der zweiten Liga liegt Rostock auf Platz 9, gerade mal 4 Punkte vor dem letzten aus, ich glaube, das ist jetzt, willst du es besser wissen? Vor dem letzten. Lass mich schauen. Der letzte in Magdeburg, genau. Also 9 Punkte Magdeburg zwischen Rostock auf Platz.
Braunschweig-Magdeburg hin, ne?
Genau. 4 Punkte Abstand. Das ist doch geil. Das ist doch.
Die Dramen werden sich ereignen. Also wir machen schon am Samstag, haben wir schon Drama, das Abstiegsgespenst, Frankenspiel, ne, Frankenderby zwischen Fürth und Nürnberg, machen wir 20.30 Uhr live auf Sport 1. Da ist schon brutal, ne? Weil also Nürnberg nach der gestrigen Niederlage gegen St. Pauli ganz brutal drin ist. St. Pauli aber auch noch, die haben auch nur 20 Punkte. Ja. Hansa ist auch noch mit dabei, muss auch gucken, dass da nichts passiert nach hinten. Also zweite Liga sowohl nach vorne als auch nach hinten, hochspannend. Bundesliga nach vorne dieses Jahr spannend, weil wir mit Dortmund und Leipzig, das sind für mich die beiden Verfolger, die vielleicht, wenn diese Krise in München anhält, und im Moment stimmt es da, hinten und vorne nicht, bei den Bayern. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da einer ist, der mit dem Lasso alle einfängt, gleich und direkt. Dann könnte es in diesem Jahr tatsächlich passieren, dass wir einen anderen deutschen Meister haben.
Und findest du das, als neutraler Sportreporter, was denkst du darüber? Freut dich das dann, wenn die Bayern mal nicht Meister werden, oder sagst du, wenn sie Meister werden sollten mit einem Torvorsprung, naja, war halt verdient?
Wenn es verdient ist, ist es verdient. Wenn sie es werden, werden sie es. Aber es ist dieses Jahr möglich. Das Problem ist nur, du musst auch nicht nur auf das Torverhältnis gucken, sondern du musst ja mal den Spaß machen auf die Tabelle, nicht nur auf das Punkteverhältnis gucken oder auf die Punkteerzielung, sondern du musst doch mal auf das Torverhältnis gucken. Da sind die Bayern natürlich nach wie vor viel, viel besser als alle anderen Mannschaften. Aber, und das spiegelt natürlich auch die mögliche Klasse dieser Mannschaft. Diese Mannschaft hat ja eine Klasse, die ist wirklich ein, zwei Etagen höher anzusiedeln als das, was Borussia Dortmund, Leipzig und der Rest zu bieten haben. Das ist so. Aber im Moment kriegen sie das nicht hin, weil es da hinten und vorne nicht stimmt. Das Riesentheater um den Torwarttrainer. Nagelsmann ist angeschossen, ganz eindeutig angeschossen. Und das wird auch sehr, sehr tricky werden. Dieses ganze Konstrukt wird sehr, sehr wackelig werden. Sollte es, und in dem Fall wird es dann wirklich spannend über die Champions League, sollte es ein Aus geben gegen Paris Saint-Germain, auch wenn man da natürlich ausscheiden kann, um Gottes Willen, also kannst du ja kein Verein der Welt sagen, du musst gegen Paris Saint-Germain weiterkommen, aber es wäre halt das zweite Mal innerhalb von einem Jahr, dass die früh rausgehen, und das gepaart mit diesem, mit dieser schwächelnden Bundesliga, das gepaart mit diesem ganzen Theater, das da stattfindet, dass die Spieler machen, was sie wollen, dass das Theater mit Gnabry und so weiter und so fort.
Aber das fand ich auch eine Lappalie. Ich habe mal geguckt, die Entfernung von München nach Paris ist ungefähr so weit wie von München nach, sagen wir mal, Flensburg. So, stell dir vor, der Gnabry wäre zum Fotoshooting nach Flensburg gefahren, hätte sich da mit einem Fischbrötchen und einer schönen Jacke ablichten lassen. Da hätte doch keiner gekräht. Jetzt ist er aber in Paris in seiner Freizeit, ja, genau.
Ja, der kann machen, was er will. Der kann machen, was er will. Aber er muss natürlich, und da muss er auch dazu stehen, muss er auch irgendwie was dazu sagen, er lässt sich da natürlich in Outfits ablichten. Ich finde das ja lustig. Ich kann darüber lachen. Ne? Aber damit entfernt er sich natürlich auch wieder ein Stück vom Rest. Und wie auch, kann er aber alles machen. Ja? Aber dieser Umgang, dieses Unsouveräne, was die Bayern dann damit machen, ja,
das ist doch das Problem. Ja,
das ist am Ende
öffentlich
das Problem.
Zu geißeln.
Gar keine Frage. Gar keine Frage. Man muss ein bisschen entspannt umgehen. Das sind, wir müssen die Fakten einfach wissen. Das sind alles Millionärsjungs, ja, mit einer Kohle ohne Ende. Die können sich auch 8 Outfits am Tag leisten. Und die ist ja halt auch so ein bisschen generationsmäßig. Sané hat auch immer geile Jacken an oder verrückte Jacken an. Gnabry macht das auch. Ne? Dann tauschen sie die Frisuren zwischendurch. Der eine so, der andere so. Ja, das ist, gehört dazu. Aber auch das darf man nicht vergessen. Schau dir mal Bilder an von wenn man lange zurückgeht, von Günther Netzer oder von Paul Breitner, die waren auch extrovertiert und haben sich auch entsprechend gezeigt in der Öffentlichkeit. Und damals war das natürlich auch ein Stück weit ein Thema, aber wurde aber
ganz
nicht
schön, so. Ganz schön war das damals ein Thema.
Ja, aber trotzdem wurde da nicht so eine Sau durchs Dorf getrieben.
Gab ja doch nicht die Medien
ich finde,
dazu.
Ich finde, man kann doch lachen über Gucci Gnabry. Das ist doch lustig.
Ich finde auch. Also ich meine, die sind ja alle nur neidisch, weil niemand sieht so aus wie er. Und er ist der einzige Bundesligaspieler, der aussieht so ein bisschen wie Pharrell Williams, so vom Style. Ist doch geil. Ja. Also wir sind doch alle nur neidisch. Ja, das ist ein Totschlag. Ja, du bist ja nur neidisch.
Wir sind doch wieder, und jetzt haben wir wieder das Problem. Auch das ist Germany, dieses, dass wir diese Sau wieder durchs Dorf jagen und dann Empörungskultur und so weiter. Das ist echt ein großes Problem. Und absolut, das macht diese ganze Freude. Für mich ist das alles, ich habe es schon immer gesagt, für mich ist der Fußball bei aller Leidenschaft für den Fußball und für die Städte und für die Vereine, es ist ein riesiges Showgeschäft. Und das wird es auch das wird es bleiben. Auch das ist der deutsche Fußball. Ein riesiges Showgeschäft. Und wenn dann so ein Gnabry halt auf dem Laufsteg da rumtanzt, dann gehen die Lichter halt an und dann machen wir ein bisschen Scheinwerfer.
Ich habe da kein Problem mit. Vor allem sollte auch nicht ein Trainer, der in der Hinrunde an der Seitenlinie Modezar war, mit 1000 Adidas-Outfits und so, die sollten nochmal alle den Ball flach halten. Auch hier Salihamidzic, der hat ja auch mal den Kopier da gespielt. Ne? Hier weißes Hemd und schwarze Weste. Und also ich sag mal, die sind alle eitel. Lass den Jungen doch eitel sein. Ja? Wenn man den machen lässt, dann kommt er auch gerne wieder zurück und bringt dann auch seine Leistung. Aber wenn man dann, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich stelle mir die Frage, wenn ich jetzt Mitte 20 wäre und ich hätte das Geld zur Verfügung, hätte Freizeit, was mache ich? Wahrscheinlich würde ich auch irgendwelche verrückten Dinge machen und bräuchte wahrscheinlich ein Umfeld, was meine Füße auf dem Boden hält, damit ich nicht komplett durchdrehe und überschnappe. Ach, lass die Jungs doch machen.
Ich bin bei dir, zu 100%.
Schön. Hast du eigentlich schon die traurige Nachricht heute Morgen erfahren? Also es muss dich wie ein Blitz getroffen haben. Der Schotte mit dem Bart haut ab.
Wo geht er hin?
Das steht noch nicht fest, aber er wird irgendwo hin verdienen. Er geht.
Also ich habe ein so schönes Erlebnis gehabt, es ist ich fand es sensationell. Ich habe ja während der Weltmeisterschaft hatte ich ein Engagement auf einem großartig. Mit Jens Nowotny zusammen auf einem Love Boat, also auf mein Schiff war ich unterwegs, kreuzte durch Norwegen, Dänemark und Schweden, also ne, übers Meer, klar, und habe dort moderiert und Talkshows zum Thema WM und Fußball gemacht und was weiß ich. Und das kam es waren natürlich auch viele ältere Leute an Bord, es war sehr schön übrigens, sehr, sehr schön. Und es kam eine ältere Dame zu mir, hatte einen Zettel in der Hand, überragend, und sagte, Herr Forster, sind Sie der, und dann guckte sie so auf den Zettel, der gesagt hat, der Brecher mit dem Babyface. Dann sage ich, ja, und sind Sie derjenige, der gesagt hat, was steht hier, der Schotte mit dem Bart. Da habe ich gesagt, ja. Mein Enkel will unbedingt ein Autogramm, Foto und was weiß ich von ihm. Das war so sensationell. Der Enkel hat sich das aufgeschrieben und hat der Oma das mitgegeben aufs Loveboat. Der Schotte mit dem Ball. Und jetzt geht er.
Jetzt geht er. Also es war ein Aufblühen am Anfang der Saison und dann war auch wieder Schluss.
Ja, so kann man das sagen.
Hast du dir schon jemand anderes rausgesucht?
Es kommt mit Sicherheit was. Es kommt mit Sicherheit was. Ich bin überzeugt. Aber das kommt spontan. Das ist bei mir nicht. Ich bin nicht so. Es gibt ja so Kollegen, die, die Zeit nutzen zwischen zwei Spielen, um sich möglichst viele Sprüche aufzuschreiben. Mache ich nicht, weil
du
ich glaube.
Machst das nicht? Das machst nein, du nicht?
Nein, ich mache das immer spontan. Immer.
Das ist ja schade.
Habe ich mir noch nie überlegt. Das kommt so aus dem. Ja, Sprüche aufschreiben ist doch. Kann doch jeder. Dann kannst du das Poesiealbum aufmachen und dann irgendwie. Nee.
Oh, da habe ich auch was am Wochenende gelesen. Da hat irgendjemand hat Frank Buschmann zitiert, dass er irgendwie gesagt hat, ich war heute Morgen irgendwo im Park in Berlin und habe gesehen, wie eine Frau Tauben gefüttert hat. Das wird unterhaltsamer als das Spiel Union gegen Hertha. Und dieser Shitstorm, der danach wieder kommt, diese Beleidigung und diese Herabwürdigung. Oh Mann, ich bin so froh.
Wer wurde herabgewürdigt mit diesem Spruch?
Frank Buschmann.
Ach, nur Frank Buschmann.
Genau,
der hat gedacht, die Taube oder die ältere Dame.
Nein, auch die, also das wäre ja das, diese verdammte Kacktaube. Das wäre ja passend gewesen. Aber nein, das war tatsächlich, er hat einen flotten Spruch gemacht und dann wird wieder losgeledert. Es macht doch echt keinen Spaß. Wozu gibt es diesen ganzen Social Media Scheiß überhaupt? Warum sind denn überhaupt die Kommentarspalten geöffnet? Also man kann das doch auch einstellen, dass man einfach irgendwas postet und die Leute können das nicht kommentieren. Checke ich nicht.
Ja, das ist eine Geschichte, die uns alle, muss man sagen, uns alle natürlich bewegt, in Anführungszeichen, ja, und die uns auch zweifeln lässt an den richtigen Gehirnströmen der Menschen, ja.
Ich sehe gerade, wir haben hier 5-Minute-Warning. Also wir haben noch knapp unter 5 Minuten. Jetzt musst du mir mal sagen, Bundesrudi, ist der jetzt da richtig? Ist das gut? Kann der das?
Ich glaube, als Oliver Bierhoff als klar wurde, dass der nicht mehr weitermacht als
Warte mal, frage ich dich, deswegen, du bist ja auch irgendwie im DFB-Umfeld als Nationalmannschaftsstadionsprecher bei Heimspielen. Was glaubst du, was man da überhaupt bewegen kann, um die Leute in Deutschland, zu begeistern?
Ich glaube, dass Oliver Bierhoff, glaube ich, ein Bauernopfer gewesen, musste irgendwas passieren nach der Weltmeisterschaft. Oliver Bierhoff konnte man kritisch sehen, weil er natürlich immer einen sehr, ja, eher Marketing geprägten Ansatz hatte in dem, was er machte, ist aber nicht deswegen nicht zu verurteilen. Übrigens ein sehr, sehr höflicher, freundlicher und guter Kerl und auch gar nicht so, was viele immer meinen, also null schmierig oder sowas, ganz und gar nicht. Einer, der sehr geradeaus ist und sehr klar ist. Ich habe immer einen sehr guten Eindruck von ihm gehabt, sehr intelligenter Typ. Aber natürlich nicht der Volkstümliche, der das und das auf die Reihe kriegt. Rudi ist da anders. Rudi kommt und Rudi wird letztendlich von den Fans auf jeden Fall gemocht. Ich kann mich erinnern, also als Teamchef nach der verkorksten Europameisterschaft 2000 gekommen ist. Da war das Spiel in Hannover, erstes Spiel gegen Spanien, Ich glaube, mir mit Völler 2 Tore gemacht. Auf jeden Fall kam Rudi Völler in so einem hellblauen Hemd da rein und die Menschen fingen an zu singen. Es gibt nur einen Rudi Völler und so weiter. Ne? Also war dann gleich eine andere Stimmung. Und der Rudi wird sicherlich diesen Stimmungsumschwung schaffen können. Aber man darf jetzt diese Rolle als Nationalmannschaftsmanager auch nicht überbewerten. Der kann eins, er wird sich ab und zu mal, wenn es ihm zu bunt wird, wenn ihm ein Thema irgendwie nicht passt, dann wird er da dazwischen grätschen, dann werden wir die ein oder andere Schlagzeile haben. Er wird mit Sicherheit für den ein oder anderen jungen Spieler ein Typ sein, der eben aus seiner Erfahrung selber Weltmeister geworden, wirklich internationaler Topstürmer gewesen, einfach einer, der das Fußballgeschäft von der Pike auf komplett kennt, von links, von rechts, von oben, von unten. Insofern ist der als Übergangslösung in dieser Rolle bis zur Europameisterschaft, wo es ja gelingen soll, eine Euphorie zu entfachen, nicht falsch und ganz, ganz bestimmt nicht falsch. Es ist leider nur peinlich, dass der Kollege Watzke aus Dortmund dann so einen Spruch dann ablässt, so unter dem Motto, da war nur einer da, den habe ich jetzt mal gefragt, dann machst du es halt. Ja? Der wertet natürlich damit das öffentlich ab. Das ist natürlich Wahnsinn, dass solche Leute dann so eine Personalie, die man sich natürlich überlegt hat, dermaßen abwerten mit so einem dummen öffentlichen Auftritt. Ich finde Rudi gut, ich mag ihn sehr gerne, ist ein ganz toller Kerl. Ich glaube aber auch, dass es beim DFB, und das muss jetzt nicht an der Nationalmannschaft angedockt sein, sondern insgesamt, was diese Ausbildung angeht, die Ausbildung der Spieler, braucht es auf Sicht einen Kopf, der wirklich eine Idee hat, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir Struktur rein, wie kriegen wir diese Baustellen geschlossen, dass wir wieder Mittelstürmer bekommen, dass wir im Tor wieder Leute haben, ne, dass wir also wieder eher auf individuelle Klasse gehen. Und da brauchen wir einen wirklich guten Kopf und das muss wohl überlegt sein. Und das muss jetzt auch nicht innerhalb von Tagen oder Wochen sein. Da muss man Gespräche führen, muss man wirklich gucken, wer ist da in der Lage dazu, sowas gut zu machen. Es muss nicht wieder Ralf Rangnick sein, der wäre es als junger Kerl gewesen. Aber es muss nicht jetzt wieder dieser Reflex kommen. Wir nehmen jetzt Ralf Rangnick, weil der schon mal sowas gemacht hat. Es gibt mit Sicherheit 2, 3 andere. Es gibt auch 5, 6 andere. Und da muss man in Ruhe Gespräche führen. Für diese EM ist Rudi Völler als Figur, es gibt nur einen Rudi Völler, ja, ist er als in dieser Funktion wunderbar aufgehoben.
Und damit sind wir jetzt kurz vor der Nachspielzeit angekommen. Olli, ich danke dir. 45 Minuten haben wir beide jetzt rumgekriegt. Zeit ist hiermit vorbei. Und wir verabreden uns dann auf bald wieder und dann gucken wir mal, welches Schwein wieder durchs Dorf getrieben wurde und über das sprechen wir dann.
Ich freue mich sehr auf die Schweine und alles andere.
Wo ist das nächste Spiel, wo du bist? In Fürth oder in Nürnberg? Wo ist es?
Also Samstagabend machen wir Fürth, dazwischen ist aber Pokal, mache ich Leipzig, Zusammenfassung, dann mache ich Freitagabend Leverkusen, dann mache ich am Sonntag die Bayern, also in der Zusammenfassung und am Samstagabend live im Stadion am Fürther Rohnhof oder in diesem altehrwürdigen
Playmobil-Stadion.
Aber das ist auch in die Geschichte eingegangen. Also in dieser kleinen Hütte gegen Nürnberg, ausverkauftes Haus, das wird bestimmt sehr heiß. Ich habe das schon mal kommentiert, als die das zum ersten Mal in der Bundesliga ausgetragen haben, auch in Fürth. Da standen Wasserwerfer und weiß der Teufel was. Also da war ein Polizeiaufgebot. Sowas habe ich, also, und ich bin wirklich so viele Jahre in der Bundesliga unterwegs, noch nie davor gesehen gehabt. Und dann gab es ein Fußballspiel, das ging 0-0 aus. Da hat weder Nürnberg noch Fürth eine Torchance gehabt. Ich hoffe, dass das am Samstag anders wird. Also ich wünsche mir ein 4-4 und weniger Polizei und keine Ausschreitungen und dann wird alles gut.
Das hast du schön gesagt. Also liebe Leute, wenn ihr übrigens den Mann, ja, den wir jetzt in der Sendung hatten heute, irgendwann mal auf einem Loveboat trefft, ja, dann sprecht ihn mal drauf an. Er gibt euch bestimmt ein Autogramm. Olli, ich danke dir und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Bis bald. Danke dir.
Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
Sport. Der Sportpodcast.
Übrigens, eine Sache noch. Besucht Plattsport bei Instagram, Facebook und plattsport.de, abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.